Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist die Diplompädagogin Ursula H. Papsch, systemische Therapeutin, Beraterin, Supervisorin und Organisationsentwicklerin. Aus ihren Erfahrungen in diesen Praxisfeldern, ihrer langjährigen Tätigkeit in der klinischen Sozialarbeit, im außerklinischen Case Management und als Supervisorin im Gesundheitswesen entstand ein hervorragendes Praxisbuch, das eine Lücke füllt oder, wie man auch sagen könnte, eine neue Tür aufmacht. Der Mensch ist mehr als seine Krankheit. Systemische soziale Arbeit im Krankenhaus. Ein Buch, das sich zwar an klinische SozialarbeiterInnen wendet in erster Linie, aber ebenso von großer Bedeutung ist für PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen, MitarbeiterInnen in Beratungsstellen, Führungskräfte im Gesundheitswesen, SupervisorInnen, Fachhochschulen und nicht zuletzt für PatientInnen. Wir sprechen mit Ursula Papsch über das enorme Potenzial, das in systemischer Haltung, Systemtheorie und systemisch-methodischer Kompetenz für eine gelingende soziale Arbeit in klinischen Kontexten liegt. Gerade in Zeiten, in denen politisch-wirtschaftlicher Zeitgeist für PatientInnen und soziale Dienste große Herausforderungen bringt. Hier braucht es ein neues, gestärktes berufliches Selbstwertgefühl, zu dem eine Orientierung an systemischer Theorie und Praxis Wichtiges beizutragen hat. Viel Spaß im Gespräch mit Ursula Papsch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ursula H. Papsch. Ich sage mal den Zweitbuchstaben mit, Ursula H. Papsch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen und herzlich willkommen dazu. Hallo.
Ja, ich danke für die Einladung. Hallo.
Ja, gerne. Ihr Praxisbuch ist kürzlich erschienen. Der Mensch ist mehr als seine Krankheit. Untertitel Systemische soziale Arbeit im Krankenhaus. Und dieses Buch füllt, wie Sie sagen, und das ist aus meiner Sicht überzeugend, eine Lücke. Ich würde gerne mit drei Zitaten beginnen. Es geht ja um Sie, aber das sind Zitate, sind von Ihnen aus dem Buch, um so den Rahmen zu finden, wie wir an ausgewählten Fragen den großen Nutzen dieses Buches ein bisschen erschließen können. Ich habe mir drei Zitate ausgesucht und würde die gerne einfach mal kurz den Hörern und Hörern zur Verfügung stellen. Es heißt da, das Buch ist für SozialarbeiterInnen geschrieben, verbunden mit der Hoffnung, damit Lust auf systemisches Arbeiten im klinischen Kontext zu erwecken. Nächstes Zitat. Ich erläutere verschiedene Methoden und Interventionen der systemischen Familientherapie und die zugrunde liegende Haltung im Kontext der klinischen Sozialarbeit. Das ist der ressourcen- und lösungsorientierte Dialog mit Patienten und Angehörigen auf der Basis der systemischen Familientherapie ist für mich die Grundlage hilfreichen Handelns in den Kliniken und in anderen Arbeitsfeldern im Gesundheitswesen. Und das Dritte, das finde ich besonders berührend, mein Herz schlägt für mindestens zwei Professionen, für die pragmatische Sozialarbeit und für die bisher in der Krankenhaussozialarbeit nicht aufgegriffene Systemtheorie, ganz besonders aber schlägt es für die Familien in ihrer Sorge um ein krankes Familienmitglied. Kurze Wirkung und dann würde ich gerne mittendrin einsteigen mit dem für mich ganz besonders spannenden, aber nicht nur alleine spannenden, nämlich Lust auf systemisches Arbeiten. Warum Systemtheorie? Oder anders gefragt, was fehlt denn da bisher meistens in der Sozialarbeit im klinischen Kontext? Und was wird damit dann für Sozialarbeiterinnen und deren Dienste und für Patienten und deren soziales Umfeld, wie beispielsweise Familie, eher möglich? Was fehlt, wenn Systemtheorie fehlt? Was wird eher möglich, wenn sie da ist? Kann man das so ein bisschen sagen?
Naja, was fehlt ist, ich habe halt gemerkt, was fehlt, wie ich meine Ausbildung zur systemischen Familientherapie gemacht habe. Das hatte ich schon beim ersten Praktikum vom Studium mir vorgenommen, hat dann 15 Jahre gedauert. Aber im Prinzip war durch diese sehr fundierte Ausbildung, wurde mir klar, was es eigentlich heißt, wenn ein Familienmitglied betroffen ist und wie man auch ganz anders mit Menschen sprechen kann. Das heißt, es ist einfach eine andere Haltung gegenüber dem Patienten oder gegenüber den Menschen, aber auch gegenüber dem Personal im Haus. Okay. Und das steht im großen Gegensatz, vor allen Dingen in einem Akuthaus, wo es meistens einfach nur darum geht, wie kriege ich den Patienten jetzt wieder raus. Vor allen Dingen in Zeiten von DRG, was ja jetzt wieder diskutiert wird. Aber der Mensch kommt rein, hat irgendwas und soll dann nach 4 Tagen wieder gesund sein. So. Und wenn er gesund ist, ist alles gut, aber wenn er nicht gesund ist was machen wir dann? Und dann hat man einfach nicht die Zeit oder man meint nicht die Zeit zu haben, sich gut um den Menschen zu kümmern. Mhm. Also ist auch die andere Perspektive. Der Mensch im Sozialdienst sieht sich oft nur so als Handlanger vom ärztlichen Personal. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade um diesen Ansatz und um diese Haltung, weil ich denke, wir haben einen ganz anderen Auftrag auch im Haus, der natürlich nicht so präsent ist, sondern das ist was anderes, als ich gucke nur, wie der Mensch wieder aus der Klinik rauskommt, egal wie, aber möglichst schnell.
Sorry.
Ja.
Wenn ich da kurz reingehen darf, ich ziehe was vor, was ich ungefähr später vorgesehen hatte, weil es jetzt für mich berührt ist. Es geht ja irgendwie auch dabei um ein praktikables Verständnis von Gesundheit und Krankheit im Zusammenhang mit diesen Diensten von den Ärztinnen und Ärzten und vom Sozialdienst.
Ja.
Und Sie kommen eben zu einer häufig erlebten Situation, Sie haben es jetzt angedeutet in einem Beispiel, das Individuum als Patient stößt an die Grenzen des sozialen Systems Gesundheitswesen, so haben Sie es irgendwo formuliert. Und dieses soziale System Gesundheitswesen ist in der Politik gefangen und unterliegt dem aktuellen Zeitgeist. Und genau da scheint irgendwie eine Art von Spannung zu liegen, wo der sozialpolitische Aufgabenbereich damit zu kämpfen hat. Ja? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt seit 30 Jahren in Kliniken, war 25 Jahre in der neurologischen Klinik. Und da hatte ich am Anfang bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, bei Wachkoma-Patienten, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, ein Jahr Zeit. Die waren bis zu einem Jahr bei uns in der Klinik. Da arbeite ich natürlich anders oder habe viel mehr Möglichkeiten wie heutzutage, wo jetzt nach 3-4 Wochen schon gedrängelt wird, dass man doch jetzt mal gucken kann, wie die Versorgung sein soll auch. Ne? Und die Seele von den Menschen oder auch von den Angehörigen in dem Fall, die kommt ja gar nicht mit diesem Zeitdruck hinterher. Aber darauf wird halt keine Rücksicht genommen. Und so ist es eben auch mit, wenn jemand frisch operiert ist und dann es sind irgendwelche Komplikationen, dann ist man dann über eine Liegedauer und die Kliniken zahlen ja auch Strafe, wenn die Leute zu lange da sind. Ja. Oder auch wenn wir wochenlang, ja manchmal ist es wochenlang, keinen Pflegeplatz finden. Wir können nichts dafür, wir können die Leute nicht auf die Straße setzen, aber die Klinik wird dafür bestraft, dass das System nicht mehr Möglichkeiten hergibt.
Okay. Da kommen wir dann zu einem Punkt, wenn man dann als Beteiligter am sozialen Dienst, so nenne ich es jetzt mal, Sie können mich gerne korrigieren, wenn wir das genauer brauchen. Sie sagen, der wirksame Kern ist der vertrauensvolle Dialog. Und wieso fehlt das dort oft? Und was findet stattdessen eher statt? Sie haben es schon angedeutet. Also Sie sagen, eigentlich das, was wirksam sein könnte, der vertrauensvolle Dialog, wir kommen noch ein bisschen genauer drauf, das ist genau das, was eigentlich fehlt. Wie kriegt man das wieder etabliert, trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen?
Ja, ich rede jetzt vom Akuthaus, da kriegt der Sozialdienst ja einen Auftrag, kläre dieses oder jenes. Und dann kann ich das natürlich auch so machen, indem ich 3-4 Fragen stelle, das abfrage, was ist möglich und haben Sie einen Pflegeplatz oder wollen Sie dieses oder jenes? Und dann ist gut, aber es wird wenig die soziale Situation hinterfragt und auch wenig die eigene Kompetenz von der Familie gefordert oder auch interessiert, dass die ja auch Möglichkeiten haben oder auch eigene Überlegungen haben, wie der Plan denn sein könnte. Und eine Erfahrung aus den 30 Jahren ist, dass wenn wir einen tollen Plan haben, dieser Plan wird garantiert nicht von der Familie angenommen. So ein, zweimal im Jahr hat man das, dann hat man so seinen eigenen Plan und das muss jetzt so sein, dann muss da reingepresst werden, aber die Familie will das gar nicht. Ne? Also es geht von, oh Gott, diesen Menschen kann man doch nicht nach Hause in diese Zustände entlassen, ist das eine. Oder den Menschen, der jetzt hier zum dritten, vierten Mal wieder da ist wegen Alkoholproblemen, der muss doch jetzt mal gerettet werden, aber das System gibt keine Rettungsmöglichkeiten her, beziehungsweise der Mensch will das vielleicht auch gar nicht. Und da komme ich einfach an diesen Respekt gegenüber diesen Lebensentwürfen, die jeder für sich hat und die uns, gelinde gesagt, zum einen nichts angehen, warum die sich dafür entschieden haben, zum anderen aber doch von Interesse sind, weil man mit denen dann auch überlegen kann, ob das noch so passt für die.
Also von Interesse und von Relevanz auch sind, oder?
Genau.
Okay.
Genau. Also es gibt, also ich habe jetzt hier, ich weiß nicht warum hier, aber ich habe jetzt letzte Woche, die letzten Wochen drei oder ja, vier oder fünf Menschen gehabt, die aus sogenannten verwahrlosten Wohnungen gekommen sind, aus welchem Weg auch immer. Und dann natürlich die Frage ist, was kann man denn da überhaupt noch, können die überhaupt in die Wohnung rein und was akzeptieren die, was sagen die Angehörigen, kümmern die sich oder auch nicht, gibt es überhaupt Angehörige? Oder bei einem, das war jetzt auch sehr, sehr krass für mich zu erleben, wo der Intensivarzt sagt, weil die Wohnung so verdreckt ist, hat die Frau eine Lungenentzündung und davon erholt sie sich auch nicht mehr. Und es lag wirklich an den Wohnungsverhältnissen, den Schimmel, weil sie auch lange gesucht haben, warum sie denn jetzt schon wieder eine Lungenentzündung hat. Und es lag halt am Schimmel in der Wohnung.
Das heißt, man muss viel mehr berücksichtigen, um die jeweiligen Aufträge, also ich sage, wie ich es verstehe, um die jeweiligen Aufträge auch den medizinischen Auftrag wirklich in Kooperation ordentlich durchführen zu können. Also das wäre auch so ein Aspekt des systemischen Blicks und des Einbeziehens, oder?
Ja, der Auftrag vom Arzt ist ja quasi immer gleich, guck, was man dahinter organisieren kann, ne? Such einen Reha-Platz oder macht dieses oder jenes, aber wir haben nur noch eine Woche Zeit. Und das andere ist eben, das soziale Umfeld wirklich abzufragen und auch die Ressourcen in der Familie zu aktivieren, ne? Also die überhaupt in ihre eigene Kompetenz wieder hin zu entlassen. Und das finde ich das Schöne bei dieser Autopoesie, die gibt mir einfach die Zuversicht, dass die Menschen schon sehr genau wissen, was gut für die ist. Also was ich gut finde, muss nicht für die toll sein. Und je mehr Zuvertrauen ich denen widerspiegel, desto eher können sie auch vielleicht Veränderungen zulassen, die aber für sie selber als richtig erscheinen oder hilfreich im Moment.
Also der Autopoiesebegriff sozusagen, den muss man ja nicht den Leuten, mit denen man arbeitet, aufdrücken, aber sie sind der Auffassung, dass der in der Aus- und Weiterbildung und im Selbstverständnis von dem, was soziale Arbeit im Krankenhaus macht, eine ganz besondere Bedeutung hat, weil man die Sachen dann anders sieht.
Genau, und das ist der Mehrwert aus meiner Sicht gegenüber den, sag ich mal, Pragmatismus von den Sozialarbeitern. Das sind einfach Macher. Und die sollten vielleicht einmal einen Schritt zurücktreten und erstmal gucken, was ist da und auch ein Vertrauen in die Menschen haben, die einem gegenüberstehen. Ich meine, es gibt sicherlich Situationen, wo man einschreiten muss, aber das sind andere Berufsfelder. Aber in einer Klinik, denke ich, kann der sehr gut zur Geltung kommen. Und dann eben das finde ich ja das Schöne von dem Pragmatismus her. Ich kann Ihnen viele Dinge erklären, wie es vom Gesetzgeber her läuft im Moment. Also immer wie der aktuelle Zeitgeist, Pflegeversicherung rauf und runter. Und es gibt diese und jene Möglichkeiten. Und dann aber gleichzeitig, was ist denn eine Unterstützung für Sie? Was brauchen Sie genau? Was für eine Unterstützung ist wirklich eine Unterstützung für Sie? Oder auch hin, wenn ich jetzt auch so ein Klassiker, es gibt Menschen, die seit frühkindlichen Hirnschaden oder sonst irgendwas haben, also wo Eltern sich ihr ganzes Leben lang nur um das Kind kümmern, das natürlich auch immer erwachsener wird und dann im hochbetagten Alter oder auch 50, 60, 70 auf einmal ich ihnen vielleicht mal die Möglichkeit eröffne oder mal nur mal ganz vorsichtig anklopfe, wollen wir nicht mehr schauen, dass sie eine Entlastung bekommen. Und da gibt es dann die verschiedenen Reaktionen und das ist dann dieser vertrauensvolle Dialog, dass ich Respekt habe vor deren Leistung, das ganze Leben sich um die gekümmert zu haben, aber gleichzeitig hinzuführen, was könnte ihnen denn eine Hilfe sein und vielleicht auch einen Schritt mal zurückzugehen, durchzuatmen und was Neues konstruieren.
Das scheint mir was ganz Wichtiges zu sein, sozusagen, um diese Wirksamkeitskraft wieder zu kriegen für die Leute oder mit den Leuten und selber als Mensch, der im sozialen Dienst arbeitet, dieses Zurückgucken und nochmal sozusagen diesen, ich nenne es mal, systemischen Blick
Genau.
einzunehmen und zu gucken, was habe ich bisher übersehen. Es gibt im Buch, ich will da gleich nochmal darauf zurückkommen, auf diese Krankheitsphase, das ist auch ein herrliches Kapitel. Das schien mir auch irgendwie, habe ich gedacht, ah, es ist gut, dass das drinsteht, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Es gibt ja viele Hinweise, Erläuterungen, praktische Handreichungen, Methoden, könnte man jetzt alles Mögliche aufzählen, kann man alles nachlesen. Zum Beispiel eben Auftragsklärung, dezidierte Frageform, Reframing und so weiter. Und zu Praxisfeldern wie Kardiologie, Onkologie und anderen mehr, wo diese sozialarbeiterische Kompetenz gefragt ist. Worauf ich hinaus will, ist, Sie warnen zugleich davor, Methoden ohne die konzeptionelle Basis einfach nur der eigenen Trickkiste beizupacken oder Wochenends den Methodenkoffer im Handgepäck beizufügen. Was ist nochmal, was ist bei der Haltung und bei den, ich nenne es jetzt mal, philosophischen Grundorientieren so wichtig? Ja, wenn man das in ein paar Sätzen sagen kann. Ja,
ja gut, also beim Schreiben ist mir auch klar geworden, dass die Autopoesie und eben auch die Kybernetik wirklich die essentiellen Dinge sind, die mich einfach auch weitertragen und die mir die Zuversicht geben, anders mit den Menschen umgehen zu können. Also einmal ist für mich die Autopoesie die Entlastung für den Sozialarbeiter und der Sozialarbeiterin. Aber dazu brauche ich auch selber ein Prinzip Hoffnung in mir. Dass ich wirklich auch ein Vertrauen habe in mein Gegenüber, dass der schon weiß, was für ihn wichtig ist. So, und nicht mit meinem Aktivismus dann sagst du, und ich sage dir jetzt, wie es richtig läuft. Oder wie die Gesellschaft meint, dass es richtig laufen sollte. Also es gibt ja viele Vorstellungen von, wie verhalte ich mich als gesunder Mensch oder wie verhalte ich mich als behinderter Mensch oder habe ich da überhaupt noch einen Platz in der Gesellschaft? Das schwingt ja alles mit. Oder auch so Sachen wie, wenn Querschnittsgelähmte oder wenn Amputationen, was für ein Mensch bin ich denn noch? Was ist von mir übrig? Wie viel wert bin ich auch noch? Und das sind dann die Nuancen, die einfach mit reinkommen und im Gespräch auch wichtig sind, um mit denen dann auch überhaupt, also als Krankheitsbewältigung, dann nochmal darüber hinaus dann wirklich eine Lösung suchen zu können. Und es auch eine Akzeptanz von der Krankheit oder von der Behinderung, was auch immer da passiert ist. Ne? Und die die Kybernetik, also diese Position des Beobachters, finde ich einfach auch sehr wichtig, dass ich erstmal lerne, wieder hinzuschauen. Hinzuschauen und zuzuhören. Und das habe ich auch sehr oft als Rückmeldung bekommen, dass sie noch nie jemand gefragt hat, wie es ihnen geht. Das ist auch so ein Ding, das war in der Reha-Klinik sehr oft. Es fragt ja keiner, wie es mir geht. Oder bin ich dann überhaupt wichtig oder völlig überrascht sind von der Frage? Weil es geht ja immer nur um den Patienten. Und das ist schon mal ein Schritt hin zum Vertrauensaufbau. Also fürs Erstgespräch nehme ich mir nach Möglichkeit mehr Zeit, was in der Reha-Klinik natürlich einfacher ist als im Akuthaus. Aber gerade diese Beobachterrolle finde ich einfach, ist es die Basis erstmal. Und es zeugt auch ein bisschen von Demut der Professionellen, die immer alles besser wissen.
Ja, so ein kleiner selbstkritischer oder professionskritischer Blick ist da auch nötig, um vielleicht was Neues, trotz aller Akzeptanz für die enorme Kompetenz, die Sie ja auch immer wieder beschreiben, Netzwerkkompetenz von Sozialarbeitern und Sozialarbeitern, einfach dann nochmal einen anderen Tick reinzubringen. Das finde ich auch, könnten wir jetzt lange drüber reden, Autopoiesis, Kybernetik, man kann das gut nachlesen, so in der kondensierten Form, die es braucht, um Systemtheorie, das systemisches Denken und systemisches Hinschauen für den sozialarbeiterischen Kontext wirksam zu machen. Mich hat noch was interessiert, was ich auch interessant fand, eine Differenzierung, nämlich von sozialer Arbeit in Kliniken und klinischer Sozialarbeit. Da habe ich erstmal gestutzt. Und ich hatte den Eindruck, Sie sehen das eher kritisch. Also uns setzen das ab, so habe ich zumindest verstanden, von dem, was man sozialarbeiterische Netzwerkkompetenz nennen könnte. Und statt dass diese Situation, dieser Differenzierung da aufzuhalten, wirklich zu gucken, systemisch, therapeutisch beratende Kompetenz, die muss da rein. Und man sollte sich nicht um solche Terrainstreitigkeiten kümmern zu sehr. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist mir halt auch beim Schreiben so aufgefallen, dass dann doch große Gräben sind, also überall. So bin ich dann auch zu diesen ganzen Widersprüchen gekommen. Und mir, ich erinnere mich an eine Sitzung von der Sektion Klinische Sozialarbeit, wo ich dann in meiner Naivität dann einfach gesagt habe, naja, ich verwende das gleichbedeutend und dann, ja, kam der große Aufschrei, dass doch klinische Sozialarbeit ganz was anderes ist. So, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann macht ihr das so, ich mache das so. Und habe eben immer mehr festgestellt, durch die systemische Kompetenz erfülle ich quasi alle Bedingungen, die die klinische Sozialarbeit für sich in Anspruch nimmt. Dass es eben ein heilender Aspekt ist, ein gesprächstherapeutischer Aspekt, das, was ich nicht vor Psychologen verstecken muss. Und aber auch durch den Pragmatismus ist es ein niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, ich kann ihnen bestimmte fachliche Sachen sagen, sachliche Sachen, und durch die Gesprächskompetenz kommt der heilende Aspekt dazu. Und das ist für mich klinische Sozialarbeit. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt so die sozialarbeiterische Fachwelt dazu sagt. Aber nachdem der Professor Pauls, der ja den Studiengang in Coburg entwickelt hat, die klinische Sozialarbeit, mir dann so ein tolles Vorwort geschrieben hat, muss ich sagen, naja, dann ist es wohl gelungen.
Ja. Naja, es ist was
Kann's
da.
Kann es nicht so schlimm sein.
Na, es ist überhaupt nicht schlimm, wir sind mit dem Start ja auch ganz glücklich. Also, was Sie jetzt angesprochen haben, dieser Studiengang, ich meine, so eine Handreichung mit diesem Buch gibt ja einem Studiengang auch eine gewisse, ja eben eine Handreichung und kann dazu beihelfen, das noch stärker wirklich gut zu organisieren und nicht dem Zufall zu überlassen, sozusagen. Ne?
Ja, ich hoffe, ich habe ja auch also verschiedenste Bücher gelesen und auch bei der klinischen Sozialarbeit, da wurde dann immer über den heißen Brei herumgeredet, aber keiner hat gesagt, ja, das sind systemtheoretische Methoden. Aber es irgendwie nicht benannt oder auch nicht auch darauf verwiesen. Das ist wirklich wie ein weiter Rahmen. Ich habe gedacht, naja, gut, muss ja irgendeinen Grund haben, aber wenn es denn so ist, dann nennt es doch auch so.
Na, das finde ich auch interessant, weil in anderen Kontexten ist es ja auch oft manchmal so, wenn man von systemisch redet oder sogar von Systemtheorie, gibt es gleich so eine Schrecksekunde, um Gottes Willen, alles zu kompliziert. Es ist sozusagen herausfordernd, aber wenn man es dann so, wie Sie es einfach auch dargestellt haben und verschriftlicht haben, liest, denkt man, das ist eigentlich doch klar, das ist doch sofort einleuchtend, dass es das sehr sinnvoll ist, so dran zu gehen. Genau.
Ja, also ich habe die beiden Begriffe wirklich in epischer Breite immer wieder nochmal nachgelesen, ob ich es jetzt, dann wirklich verstanden habe und auch richtig geschrieben habe, das kommt auch noch dazu. Aber es ist für mich eindeutig. Also für mich ist es so klinische Sozialarbeit. Und das kann man halt im Akutas machen. Und Sozialdienst im Akutas sollte nicht nur sein, ich erkläre dir die Gesetzgebung. Das kann ein Verwaltungsmensch auch den Reha-Antrag machen, aber die Dimension, die dahinter steht, also ich hatte ja ein paar Beispiele auch, einfach nur ein Herzinfarkt, das ist nicht nur, ich habe einen Herzinfarkt und habe ihn überlebt und jetzt gehe ich zur Reha, da hängt ja einfach ganz, ganz viel da dran. Ja. Durch ein, zwei Fragen kann ich die einfach ein Stück Weg begleiten und das sind Fragen, je nachdem, auf welchen Nährboden die gerade fallen, arbeiten die ja. Es ist ja nicht immer die ganze Litanei, sondern ein, zwei Sätze und die können einem viel bewegen.
Ja, die Beispiele sind sehr illustrierend dafür, was für unterschiedsbildende Power da drin ist. Genau. Finde ich.
Ja, es ist 30 Jahre.
Ja. Ich habe noch zwei kurze Sachen, die ich angedeutet habe, die ich aber noch jetzt mal pointieren will. Sie haben auch ein Kapitel über Arten und Phasen von Erkrankungen. Und was das für die Aufgabe sozialer Arbeit mit Betroffenen und deren Umfeld bedeutet und vielleicht auch mit den institutionellen Gegebenheiten. Wir müssen das nicht breit auswalzen, aber einfach nochmal kurz, wie wichtig ist es auch, das auf dem Schirm zu haben. Sie haben vorhin in dem Fall das angedeutet, dass es unterschiedliche Arten von Erkrankungen gibt und dass es jeweils bei Erkrankungen auch unterschiedliche Phasen gibt.
Mir ist natürlich immer die Frage, in welcher Phase trifft mich irgendeine Erkrankung. Wie gesagt, wenn ich von Geburt an behindert bin, dann ist es und habe dann zusätzlich irgendetwas noch, dann kommt es natürlich immer noch darauf an, werde ich bemitleidet im Krankenhaus oder werde ich als kompetenter Manager meine Erkrankung auch gesehen oder auch die Familie, also dieser Respekt. Dann ist natürlich auch, ist es sogar ganz was anderes, wenn ich auf einmal komplett desorientiert bin aufgrund von einem Schädel-Hirntrauma oder ob ich im hohen Alter mit 80 dann jetzt langsam mal was vergesse. So. Und das eine Beispiel, was ja auch sehr lang ist, ist, wo eine Frau dann auch wirklich beklagt hat, dass alle sagen, sie soll doch froh sein, dass ihr Mann noch lebt. Und sie sagt, es ist aber nicht mehr der Mann, den ich hatte, weil er wie ein kleines Kind ist. Und das sind einfach Unterschiede.
Und da ist es nicht so einfach, mit solchen Sätzen zu kommen, sondern da muss man genauer hingucken. Ne?
Da muss man genauer hingucken und kann natürlich auch organisieren, wie kann ein Mann betreut werden, aber letztendlich hat sie ihren Mann verloren, obwohl er noch lebt. Das ist halt auch so eine Erfahrung von dieser neurologischen Klinik. Das sind einfach sehr dramatische Entwicklungen. genauso wie hier in der Onkologie ist es natürlich was anderes, ob ich jetzt eine Sozialberatung mache, mit denen letztendlich ihren Nachlass regel und dem Menschen zuschauen kann, wie er immer weniger wird. Das ist nochmal was anderes. Und da ist natürlich die Frage, wenn es ein junger Mensch ist oder mit einer jungen Familie oder ob es jetzt 70, 80 sind, die sagen, sie haben ihr Leben gelebt. Also je nach Lebensphase. Und ja, ich hatte auch mal einen kleinen Jungen in der Reha-Klinik, den hatte ich auch gefragt, was würde er sich denn von seiner Mutter wünschen, die im Wachkoma lag, und meinte, wenn sie mich einmal nochmal anschauen könnte. So, und das sind dann Dinge, die sind sehr, ich denke, es ist die Kunst, sich selber berühren zu lassen, um einfach auch Empathie und Mitgefühl zu haben, aber nicht zu viel, um selber damit in die Tiefe gerissen zu werden. Denn was ich auch gemerkt habe, die Klienten merken sehr genau, was kann ich dem Berater oder der Beraterin erzählen, wie viel kann ich ihr zumuten.
Ganz wichtiger Aspekt.
Wenn man merkt, okay, die holt jetzt gleich mit, kann vielleicht manchmal auch ganz gut sein, weil manchmal ist es doch einfach nur noch zum Heulen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, an der Zuversicht zu arbeiten. Oder wie gehe ich mit jemandem um, wo es einfach keine Zuversicht, keinen Grund für eine Zuversicht gibt, weil der Mensch einfach sterben wird. Aber der Tod gehört zum Leben und da sind oft auch philosophische Gespräche mit dabei. Ne?
Das ist auch ein Aspekt, der bei Ihnen immer wieder vorkommt. In dem Buch, da könnten wir jetzt ganz neu einsteigen. Nochmal, wir können uns auch nochmal treffen und das noch ein bisschen ausbesprechen sozusagen. Aber das bin ich froh, dass Sie das jetzt nochmal angedeutet haben. Diese tiefe, sagen wir es mal, tiefe Dimension, existenzielle Dimension, die einfach da drin steckt.
Ja, es ist, zuhören ist das eine, aber auch den Menschen anzuschauen, also wirklich in die Augen zu schauen und eine Verbindung auch herzustellen. Das gibt denen einfach nochmal eine Präsenz, eine Beratung und sicher nicht ablenken zu lassen. Und manche Bürosituationen sind einfach furchtbar, wenn da 2, 3 Leute drin sitzen, dann funktioniert sowas natürlich nicht. Ne? Das ist die Frage, wie kann ich darauf achten, dass solche Gespräche auch in einem gewissen Rahmen haben, wo so ein Vertrauensverhältnis allein von der Geräuschkulisse überhaupt schon möglich ist. Das finde ich sehr wichtig. Wenn die Menschen einmal gehört werden, ist es ein ganz anderer Start im System Krankenhaus, als wenn die nie die Gelegenheit haben, mal wirklich sich aussprechen zu können. Ne? Muss man immer schauen. Also der Zeitdruck ist einfach mit ein Punkt, aber das muss man halt schon jonglieren.
Da spricht eine Erfahrene. Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusssatz gewesen, finde ich, aber ich kann Ihnen die Karl Auer Sounds of Science Schlussfrage nicht ersparen. Sie kennen sie wahrscheinlich schon.
Ja.
Man trifft sie zum Gespräch, verabredet sich, dann hat man die Idee, das wird bestimmt thematisiert, gefragt, jetzt kam das gar nicht vor. Oder irgendwas ist im Laufe des Gesprächs Ihnen eingefallen, liegt jetzt rechts noch. Dann wäre die Gelegenheit, meinem Versäumnis sozusagen auf die Sprünge zu helfen, zu sagen, ich stelle mir selber noch eine Frage. Oder ich thematisiere noch was an.
Ja, eine wichtige Botschaft von dem Buch soll sein, dass es wäre schön, wenn es dazu beitragen könnte, wenn das berufliche Selbstwertgefühl nochmal einen neuen Schwung bekommt, dass man nochmal drüber nachdenkt, warum bin ich in der Klinik gelandet, was ist mein persönlicher Auftrag, wann ist auch einfach genug mit Krankenhaus und etwas dafür zu tun, dass dieses Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein auch wieder wachsen kann, sodass man auch sich ganz anders im Haus positionieren kann. Ja. Vor allen Dingen, wo es doch im Gesundheitssystem jetzt auch immer enger ist. Und da ist auch die Schlusslinie ist ja auch, es sollte auch ambulantes sozialarbeiterisches Arbeiten geben im klinischen Kontext. Also das klinische Case Management, das wäre gut, wenn es auf der politischen Linie dann auch so entwickelt wird, dass dann auch Sozialarbeiter dafür bezahlt werden. Ja. Also tue Gutes, rede drüber und krieg auch das Geld, was dir zusteht. Ne? Also jeder Rechtsanwalt kann beraten und kriegt einen Haufen Geld. Und Case Management, klinisches Case Management ist einfach immens wichtig. Und die Liegezeiten werden weiter kürzer werden. Aber die Probleme sind nicht mit der Entlassung dann fertig.
Man höre die Signale, kann ich nur sagen. Und ich glaube, das Buch kann sicher helfen dazu und auch der Studiengang von Professor Pauls, dass da vielleicht auch dadurch ein bisschen mehr Kraft in diese Bewegung des besseren Selbstverständnisses und auch das wirklich laut zu vertreten. So könnte man vielleicht sagen.
Mhm. Ja, das wäre sehr schön, ne? Mhm. Würde mich freuen, das ist ein Ziel und wie gesagt, das ist jetzt quasi am Ende meinem beruflichen Lebens, aber wer weiß, was daraus auch wird, ne?
Genau. Ja. Danke, dass Sie es gemacht haben und danke, dass Sie zum Gespräch bei Kalauer Sounds of Science waren. Es hat mich sehr bereichert und ich habe wieder viel gelernt, muss
ich sagen. Ja, Dank. Sehr gerne. War mir eine Freude, das Buch zu schreiben und mit Ihnen zu sprechen darüber.
Danke.
Herzlichen Dank.
Ursula Papst bei Karlauer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karlauer Sounds of Science gibt es im Karlauer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karlauer Magazin, also zum Beispiel zum Wachstum inspirieren mit Monika Zimmermann und ihren Gästen, Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel, Heidelberger Systemische Interviews, Formen Reloaded mit Fritz B. Simon, Blackout Bauchwirren, kein Bock mit Timo Nolle und viele andere. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website karl-auer.de, stöbern im Programm, bei den aktuellen Neuerscheinungen, im Magazin. Für heute aber danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karlauer Sounds of Science.